Hallihallo, ihr wunderbaren Büchermenschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Textgenau-Podcasts. Heute habe ich Anja Schenk zu Gast, die vor vielen Jahren als Self-Publisherin gestartet ist und ihr neuestes Kinderbuch Maras magische Muschel wird im Juli beim Carlsen Verlag erscheinen. Herzlichen Glückwunsch dazu und schön, dass du hier bist, Anja. Erzähl doch mal, was machst du so? Und seit wann bist du Autorin?
Herzlich willkommen zum Textgenau-Podcast. Hier hörst du inspirierende Geschichten von Menschen aus der Kinderbuchbranche. Der Podcast für alle, die Bücher lieben, große Träume haben und die Welt bunter machen wollen. Moderiert und gestaltet von Katharina Platz.
Ja, hallo und danke erstmal für die liebe Einladung. Freue mich sehr. Ich bin Anja Schenk. Ich wohne in der Nähe von Dresden im schönen Tharander Wald und ich schreibe seit ungefähr 2010 mittlerweile. Also schon ziemlich lange.
Und wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu inspiriert, dein erstes Kinderbuch zu schreiben?
Also da muss ich tatsächlich in die Kindheit gehen. Ich war als Kind schon ein richtiger Bücherwurm, muss ich sagen. Ich habe viel gelesen, mich von Geschichten tragen lassen und war mit der Nase immer zwischen Buchseiten zu finden. Hätte mir damals allerdings noch nicht vorstellen können, später mal beruflich was mit Büchern zu machen. Ich habe mir eher so kleine Büchlein gebastelt und die mir ins Regal gestellt und das habe ich gern gemacht. Ich habe dann tatsächlich auch erst mal andere berufliche Wege eingeschlagen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung absolviert und erst viele Jahre später die Schreibliebe wieder neu entdeckt durch meine beiden Kinder, wie es bei vielen vielleicht so ist, kam das wieder hoch. Erste Geschichten für meine Kinder geschrieben und dann recht schnell gemerkt, dass ich mir ein Leben ohne Schreiben nicht mehr so richtig vorstellen kann. Also es machte mir so viel Spaß, dass ich nie wieder damit aufgehört habe mit dem Schreiben. So waren die ersten Anfänge.
Och, das ist wundervoll und ich glaube, da können sich auch ganz viele Autorinnen und Autoren wiedererkennen, dass sie in der Kindheit, ihrer Jugend gerne gelesen und geschrieben haben, das dann zwischendrin so ein bisschen in den Background gerückt ist und dann mit den eigenen Kindern oder vielleicht auch Nichten und Neffen das dann wieder hochkommt. Gibt es denn gewisse Themen, die dir besonders am Herzen liegen, die sich vielleicht auch wiederholen in deinen Geschichten?
Die gibt's tatsächlich. Das sind ganz groß Freundschaft und Zusammenhalt, Empathie und Mitgefühl, hinschauen, wie es anderen geht, über sich hinauswachsen, die eigene Stärke entdecken und ja, auch in kniffligen Situationen nie den Humor verlieren. Das sind so Botschaften, die mir wichtig sind in meinen Geschichten.
Das sind wirklich ganz, ganz starke Themen und die spiegeln sich auch in der ersten Geschichte wieder. Das erste Buch, bei dem ich dich als Lektorin begleiten durfte, Frag den Wind, kleine Flocke. Das ist 2017 im Self-Publishing erschienen. Warum hast du dich damals für Self-Publishing entschieden?
Das ist sehr lange her, 2017. Und die Flocke war so eine meiner ersten Geschichten. Und das war so, dass ich mich da zwar auch schon für Bewerbungen in Verlagen interessiert habe und mit dem Thema mich beschäftigt habe, wie ich meine Geschichten unterbringe. Hier bei der Flocke ist es ein bisschen speziell gewesen, muss ich sagen. Ich wollte in erster Linie eine schöne, stimmungsvolle Wintergeschichte schreiben. Nach vielen Sommergeschichten wollte ich eine Geschichte, die ich auch mal für weihnachtliche Lesungen benutzen kann. Und das ist so eine kleine Geschichte, die ich eigentlich gern auch einfach nur als gedrucktes Büchlein für mich haben wollte. Und das möglichst zeitnah, denn der nächste Winter stand bevor, die nächsten Lesungen. Und ich habe aus den Gründen mich gegen eine langwierige Verlagssuche entschieden für dieses Buch, weil ich es einfach zeitnah haben wollte. Also ich bin eigentlich nicht so die klassische Self-Publisherin gewesen damals, sondern das war ein Experiment. Ich habe das probiert. Ich muss auch dazu sagen, es gab zur damaligen Zeit, nach meinem Empfinden, bei Weitem noch nicht so eine Fülle an Informationsmöglichkeiten, an Vernetzungen oder an Weiterbildungsmöglichkeiten, wie man professionell ins Self-Publishing startet. Ich habe mich da mehr oder weniger ziemlich durchgewurschtelt durch die Vorgänge und Abläufe und habe dieses Büchlein letztendlich auch nur im Softcover-Format drucken lassen, weil ich auch einfach die Kosten für mich im Rahmen halten wollte bei einer Online-Druckerei. Und dann war das Büchlein da. Du hast das schön mit mir zusammen lektoriert. Da habe ich auch wieder ganz viel gelernt und bin dir sehr dankbar. Wir haben ja schon einiges zusammen gemacht. Also ich lerne da immer unheimlich viel. Und dann war das Büchlein da und ich glaube, es hat auch vielen Kindern Spaß gemacht. Ich wollte es nicht nur für mich als Büchlein, ich wollte es schon auch, dass es im Buchhandel verfügbar ist. So, und das war schon mal ein bisschen ein Abenteuer, da zu sehen, was gehört da alles dazu, was muss man alles machen. Und das Finanzielle fand ich dann auch ein bisschen schwierig, sodass ich gesagt habe, okay, diese eine kleine Auflage, mache ich das. Und jetzt ist das Büchlein mittlerweile vergriffen. Ein paar wenige Exemplare habe ich noch. Aber das war wirklich so ein erster Schritt, das Buch selbst rauszubringen. Genau.
Ich denke, das ist auch für ganz viele ein wichtiges Argument für Self-Publishing, zu sagen, ich kann selbst entscheiden, wann mein Buch erscheint. Ja. Und muss mich eben nicht auf eine längere Verlagssuche einstellen. Und selbst wenn man einen Verlagsvertrag hat, dauert es ja dann oft immer noch mal mindestens ein Jahr, eher zwei, bis das Buch dann tatsächlich erscheint. Also das ist eins der großen Vorteile im Self-Publishing. Die Herausforderung ist aber eben oft, dass man alles alleine machen muss. Also sich selbst ein Team zusammenstellen, sich selbst um den Vertrieb kümmern. Und ja, auch wenn es mittlerweile ganz viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, ist das doch oft auch erschlagend, diese Masse an Möglichkeiten und Informationen, die da auf einen einprasseln. Was war denn so für dich dein Learning aus dem Self-Publishing?
Ich kann das Learning schwierig ableiten, eben weil die Situation damals ich noch ganz anders gesehen habe, als ich sie jetzt sehe. Was es jetzt für Möglichkeiten, für Angebote und für Workshops gibt, die man nutzen kann, um da wirklich professionell reinzustarten. Das habe ich alles damals eigentlich nicht gehabt. Deswegen ist es tatsächlich für mich mehr ein kleines Experiment auch gewesen, aber so, dass es überschaubar ist, dass es mich nicht in den finanziellen Ruin treibt und dass ich das Büchlein eben zeitnah in der Hand habe. Genau. Und ich muss auch dazu sagen, ich ziehe wirklich den Hut vor professionellen Self-Publisherinnen. Also ich sehe das immer wieder und staune, wie professionell da wirklich viele rangehen und damit eben auch sehr erfolgreich sind. Also Respekt an jede und jeden, der oder die das so toll macht. Staune ich immer wieder.
Absolut. Da kann ich nur zustimmen. Ich habe den größten Respekt vor allen, die ins Self-Publishing gehen, weil dazu muss man ein echter Macher sein.
Ja.
Und ich persönlich schätze gerade bei meinen Kinderbüchern die Unterstützung durch Verlage sehr, weil man da ein professionelles Team an seiner Seite hat, auch wenn es dann manchmal ein bisschen länger dauert, bis man den richtigen Verlag für sein aktuelles Herzensprojekt gefunden hat. Was hat dich denn dazu motiviert zu sagen, okay, ich trete die Verlagsreise an?
Ich hatte eigentlich ziemlich schnell den Wunsch, meine Geschichten über Verlage zu veröffentlichen. Eigentlich von Anfang an. Na, also ich schließe nicht aus, auch mal jemals wieder irgendwas im Self-Publishing zu versuchen, wenn es die Geschichte hergibt. Es gibt ja doch viele Geschichten, die einfach nicht so massen- und markttauglich sind und die man vielleicht trotzdem, weil es ein totales Herzensprojekt ist, gerne rausbringen möchte. Also das würde ich nie ausschließen. Aber ich bin gerne Verlagsautorin und deswegen habe ich eigentlich immer darauf hingearbeitet, dorthin zu kommen. Und da sind ja jetzt wirklich viele Jahre Zeit gewesen, um das dann irgendwann dann auch zu schaffen, glücklicherweise. Für mich ist das richtige Konzept. Ich möchte mich nicht um die ganzen vielen Dinge, die dazugehören beim Self-Publishing, tatsächlich selbst kümmern müssen. Der Zeitfaktor spielt da eine große Rolle. Natürlich haben wir alle wenig Zeit, aber ich für mich kann es nur für mich persönlich so beantworten. Ich möchte in der knappen Zeit, die mir neben Hauptjob, Familie, Verpflichtungen und bleibt, möchte ich mich voll und ganz aufs Schreiben konzentrieren und eben halt nicht diese ganzen anderen Bereiche noch bedienen müssen, die man da bedienen muss. Und deswegen war es immer mein Wunsch, das in professionelle Hände zu geben. Wenn ich mein Manuskript fertig habe und um den Rest kümmern sich dann wirklich Leute, die da auch richtig Ahnung davon haben. Das kann natürlich im Zweifel auch mal bedeuten, je größer der Verlag ist, dass man natürlich, wissen wir alle, umso weniger Einfluss auf manche Sachen hat, was Illustrationen, Covergestaltung, Titelfindung und so weiter betrifft. Das muss man einfach wissen. Wenn man das nicht bereit ist abzugeben, die vielen Sachen, dann ist vielleicht doch das Self-Publishing der richtigere Weg. Für mich ist es aber bisher völlig schön und ich habe da auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, ich genieße es sehr und freue mich. Also es ist mein Weg.
Genau.
Ich bin da ganz bei dir. Man muss sich bewusst machen, dass man als Self-Publisher ein eigenes Unternehmen gründet.
Ja.
Das nicht einfach nur ein Buch schreiben und raushauen, zumindest dann, wenn man damit wirklich auch Einkünfte erzielen möchte. Dann gründet man ein eigenes Unternehmen mit allem, was dazu gehört.
Ja.
Und ja, auch das ist auch für mich im Grund, ich habe ja schon ein Unternehmen als Lektorin und ich weiß, was da alles dahinter steckt. Wie viel Zeit man investiert und ich will einfach kein zweites Unternehmen. Nicht in diesem Umfang, ja.
Ja, genau.
Aber auch die Verlagssuche hat natürlich so ihre Herausforderungen. Was war denn da für dich so der frustrierendste Moment?
Der frustrierendste Moment ist wahrscheinlich immer das lange Warten. Mhm. Also das lange zermürbende Warten auf Antwort, die vielleicht nie kommt, weil im Gegenteil oftmals eben das große Schweigen da leider herrscht. Das kann so zermürben, je nachdem, was für ein Naturell man selber ist. Und ich bin leider ein sehr ungeduldiger Mensch. Das ist immer wieder die Herausforderung für mich, zu warten, den Dingen die Zeit zu geben, die sie manchmal brauchen, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht manchmal mit manchen Projekten auch vielleicht nie klappen wird. Das kann, auch damit muss man sich arrangieren, dass nicht automatisch jedes Projekt einen Verlag findet, ist klar. Und diese ganze Hoffnung, die man da reinsetzt, die kann natürlich auch enttäuscht werden. Und damit muss man umgehen können. Und das war für mich, oder ist es nach wie vor ein großes Learning, mich selbst da im Zaum zu halten und den Dingen die Zeit zu geben. Also das ist tatsächlich so das Frustrierendste. Ja.
Das kann ich so gut nachvollziehen und das ist auch so die eine der häufigsten Fehleinschätzungen, mit denen Debütautorinnen zu mir kommen, die sagen, ja, ich habe mein Manuskript vor 3 Wochen eingeschickt, aber ich habe noch nichts gehört. Das ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Wo ich sage, 3 Wochen? Rechne mal eher mit 6 Monaten. Und wenn man dann noch nichts hört, okay, dann ist das schon eher so ein Zeichen, dass da vermutlich auch nichts mehr kommt. Aber ich hatte auch schon Autorinnen, die tatsächlich nach 2 Jahren eine Zusage erhalten haben. Gut, da war das Manuskript dann wohl auch irgendwie so ein bisschen in der falschen Ablage gelandet. Aber es kann wirklich manchmal sehr, sehr lange dauern, bis Verlage Manuskripte wirklich prüfen. Es kann auch mal schnell gehen. Ich persönlich habe auch schon mal nach, waren 1,5 Wochen, zumindest das erste Feedback bekommen, dass ich bitte das ganze Manuskript schicken soll. Das war jetzt erst vor kurzem, da habe ich mich riesig, riesig gefreut. Aber das ist die Ausnahme, dass es so schnell geht. Aber es geht in beide Richtungen und in der Regel muss man sich leider wirklich auf viel Wartezeit einstellen.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
Hast du denn da noch so ein paar Tipps für alle, die gerade noch am Anfang stehen? Welchen Anfängerfehler sollte man unbedingt vermeiden? Mit welchen vielleicht falschen Vorstellungen steht man sich nur selbst im Weg?
Also ich glaube, man sollte sich bei Zeiten von der Vorstellung verabschieden, dass man mit dem ersten Projekt oder der ersten Geschichte, die man geschrieben hat, bei den Verlagen offene Türen einrennt. Das passiert allermeistens nicht. Ich will es nicht ausschließen, aber das wäre ein echter Sechser im Lotto. Also man muss sich eher darauf einstellen, auf einen langen, steinigen Weg, in dem man viel lernen sollte, also Lernbereitschaft mitbringen sollte, sich weiterbilden, Schreibworkshops machen, Schreibcoaching und an dem Schreibhandwerk arbeiten, wenn man es wahrscheinlich in den Anfängen beherrscht am Anfang, sollte man das Schreibhandwerk ordentlich aufbauen. Und das ist bei mir immer wieder auch durch die Arbeit mit Zusammenarbeit mit Lektorinnen wie mit dir passiert. Also das hat mich immer unheimlich, jedes Lektorat bringt einen unheimlich weiter, finde ich. Oder jedes Schreibcoaching, man wird ja jetzt nicht jedes Projekt vorab irgendwie lektorieren, zumindest nicht, wenn man es jetzt in Verlagen probieren will. Aber Schreibcoachings, die ja auch oft von Lektorinnen angeboten werden, sind auf jeden Fall eine ganz wertvolle Sache. Vernetzung ist ganz wichtig. Communities wie deine oder auch die Kinderbuchmanufaktur sind da sehr gut geeignet, um gerade am Anfang, den Durchblick in dem doch sehr umfangreichen Buchmarkt-Dschungel und Autorinnen-Dasein zu bekommen. Denn das erschlägt einen am Anfang schnell mal alles. Und außerdem macht es total Spaß, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, mit denen man sich gegenseitig Feedback geben kann. Man kann sich einen Schreibbuddy suchen, wo man sich auch mal ausheulen kann, wo man gegenseitig seine Texte liest. Das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, die einen unheimlich weiterbringen. Und dann ist, also je nachdem, ob man jetzt sich für Verlage oder für Self-Publishing entscheidet, wenn ich den Verlagsweg gehen will, ist für mich das A und O ein gutes Exposé. Das kann man auch nicht von Anfang an. Also Exposé ist auch eine Wissenschaft für sich. Das muss man sich auch erarbeiten. Und je besser das Exposé ist und eine Top-Leseprobe, desto eher besteht die Chance, dass überhaupt irgendjemand sich mit dem Manuskript beschäftigen möchte. Also das Exposé ist ganz, ganz wichtig. Da würde ich auf jeden Fall auch von Anfang an das Augenmerk drauf legen.
Ganz wichtiger Punkt, und ich finde, das Exposé ist selbst für erfahrene Autorinnen auch für mich immer noch eine Herausforderung bei meinen eigenen Texten.
Ja.
Weil man so nah dran ist an seinem eigenen Text, dass das knifflig ist, den nochmal so zusammenzufassen, dass da wirklich die Kernpunkte deutlich und greifbar werden. Ist aber auch immer eine gute Übung, um sein Manuskript selbst nochmal gegenzuprüfen. Denn wenn es einem so gar nicht gelingen will, die Geschichte zusammenzufassen, wenn man es wirklich überhaupt nicht greifen kann und einfach sagt, ich schaffe das nicht in 5 Sätzen, dann ist vermutlich der rote Faden im Manuskript selbst auch noch nicht sauber ausgearbeitet. Also ich als Lektorin kann schon am Exposé ablesen, wo eventuell noch Schwachstellen im Manuskript sind. Also das kann man auch als Self-Publisher einfach nutzen, diese Zusammenfassung nochmal zu gucken. Muss ich da vielleicht nochmal mein Manuskript überarbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Kann ich unterstreichen.
Und zum Punkt Überarbeiten, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass Verlage deine Geschichte nochmal mit dir weiterentwickeln wollen. Dass Figuren nochmal verändert werden, der Illustrationsstil wird vom Verlag vorgegeben, vielleicht sogar der Titel nochmal neu durchdacht. Fällt es dir denn da leicht, deine Geschichte loszulassen und das auch ein Stück weit abzugeben?
Mittlerweile wird das eigentlich immer besser. Ich habe mittlerweile so viel geschrieben. Am Anfang fiel mir das tatsächlich sehr schwer. Und manchmal hätte man sich am Anfang das auch gar nicht vorstellen können, wie sehr so ein Projekt sich noch verändern kann, wenn man das mitgeht, wie ein Verlag das möchte. Ich habe es aber jetzt tatsächlich auch schon erlebt und muss feststellen, dass man davon letztendlich nur profitieren kann. Also mir ist es jetzt auch nicht so gegangen, dass ich da mein Projekt nicht mehr wiedererkenne. Aber es kann durchaus wertvoll sein, da offen zu sein für Änderungen, die ein Verlag möchte, um es dann besser platzieren zu können oder das besser einschätzen zu können am Markt. Also ich habe das auch schon mitgemacht und freue mich drauf. Ja, auch wenn das Projekt tatsächlich anders geworden ist. Also Figuren alle noch da, aber na, ich will noch nicht zu viel verraten. Dauert noch ein bisschen. Doch, das ist, ich finde das spannend. Und das ist jetzt auch nicht so, dass das da für mich wichtige Themen jetzt komplett wegfallen. Also ich habe bisher davon sehr profitiert, wenn das mal der Fall ist. Es ist aber auch nicht immer so. Na, also man hat ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, nee, das würde ich jetzt nicht so wollen. Es zwingt einen ja niemand. Na, dann muss man eben halt schauen, ob es mit der eigenen Variante dann anderweitig klappt oder ob man sich's vielleicht doch noch mal überlegt.
Da sagst du was Wichtiges. Es zwingt einen keiner, das Manuskript zu ändern. Aber der Verlag hat letzten Endes das letzte Wort. Das heißt, wenn du jetzt partout sagen würdest, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel, ich mag aber den Illustrator nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, der Stil, will ich gar nicht. Dann würde der Verlag im Zweifel sagen, okay, dann lösen wir den Vertrag auf. Dann geh mit dem Werk woanders hin, oder?
Ist mir jetzt noch nicht passiert, zum Glück. Ich hatte da immer, war immer mega happy über die Illustratorinnen, die da mitwirken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sich's dann anfühlt, wenn das wirklich mal passiert. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube aber auch nicht, dass ein Verlag jetzt da so mit der Axt auf die Autorin zugehen würde und sagen würde, hopp oder top. Also auch die großen Verlage wollen letztendlich eine glückliche Autorin. Und wenn man jetzt wirklich Gründe anbringen würde, die dagegen sprechen oder man das eben wirklich nicht mag, ich glaube, da würden die auch mit sich reden lassen. Na, also oftmals ist es so, dass man trotzdem auch eine gewisse ein Mitspracherecht haben kann. Es ist nicht so, dass das immer alles vorgesetzt wird. Und wenn doch, dann hatte ich immer das Glück bisher, dass ich damit mega zufrieden war. Ja, aber das muss man sich natürlich überlegen. Das kommt sicherlich auch vor, dass man mal an so einem Wendepunkt steht, wo man dann wirklich entscheiden muss, will ich es dann jetzt zu diesen Bedingungen oder eben halt nicht. Sollte man sich ein bisschen für sich klar werden.
Und das ist übrigens auch eine der Dinge, die ich als Verlagslektorin mache, eine meiner Aufgaben, zu vermitteln. Zwischen dem, was der Verleger sagt, so will ich es haben, und den Vorstellungen der Autorin. Und das ist dann oft auch so ein bisschen ein Balanceakt, ja, dafür zu sorgen, dass schon die Vorstellungen des Verlags umgesetzt werden, aber dann noch ein bisschen Spielraum für die Kreativität der Autorin bleibt. Und ja, manchmal versucht man dann natürlich auch mit Argumenten und Logik und gutem Zureden dafür zu sorgen, dass am Ende ein Produkt dabei rumkommt, mit dem alle glücklich sind.
Ja.
Denn ja, der Verlag weiß, was sich gut verkauft. Der macht diese Vorgaben nicht ohne Grund.
Eben.
Aber natürlich steckt auch ganz viel Herzblut der Autorin drin. Ja. Beide haben so ihre Seiten, die Berechtigung haben.
Ja, und nicht immer deckt sich der eigene Wunsch tatsächlich mit dem, was der Verlag möchte. Na, also das kann sich sowohl im Cover als auch im Titel widerspiegeln, dass so eine Vertriebs- und Marketingabteilung im Verlag das ganz anders sieht. Ja, da gibt es ja Runden, wo die Verlagsmenschen zusammensitzen und darüber befinden. Und manchmal ist das tatsächlich dann auch sehr anders als das, was man selber im Blick hat. Und dann muss man halt eben schauen. Und letztendlich sage ich aber mir immer, der Verlag, wenn ich mit dem Verlag zusammenarbeite, dann habe ich auch das Vertrauen, denn die wissen am besten, wie du schon sagst, wie das Buch am besten platziert wird. Und da spielen ja nun mal Titel, Cover und so weiter eine große Rolle. Und was habe ich denn davon als Autorin, wenn ich da jetzt auf meinem Willen bestehe, aber letztendlich ja gar kein Marketing- und Vertriebsprofi bin und dann das Buch vielleicht doch nicht dahin geht, wo ich es gern sehen will, in den Buchhandlungen. Insofern habe ich das Vertrauen in die Profis, denn das sind Profis, und gebe das dann die Entscheidung letztendlich jetzt nicht unbedingt ab, aber ich versuche mich damit zu arrangieren. Man hat ja auch immer eine begleitende Lektorin, wo man das Ganze auch diskutieren kann, und lass mich da aber auch gern eines Besseren belehren. Ja, auch wenn es Diskussionen gibt. Die Diskussionen dürfen sein. Man gibt jetzt nicht automatisch alles ab und sagt, ja, macht, was ihr wollt. Also Gespräche und finden darüber dann schon statt. Aber zum Glück stand ich jetzt noch nie an diesem Scheideweg, wo ich jetzt mich hätte entscheiden müssen, nee, es ist für mich jetzt überhaupt nicht in Ordnung, dann mache ich es nicht. Also das war zum Glück noch nicht der Fall.
Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn man so wie du mit dem Mindset reingeht, ich vertraue dem Verlag. Ich habe mich ja aus gutem Grund für diesen Verlag entschieden, weil ich deren Bücher toll finde, weil ich gerne bei denen publizieren möchte, dann wird sich da auch immer ein Kompromiss finden. Schwierig finde ich, wenn eben Autorinnen, die vielleicht gerade noch am Anfang stehen, mit dem Mindset reingehen, ich will das aber genauso, wie es ist, weil es mein Herzensprojekt ist und ich will da überhaupt nichts dran ändern. Dann ist man im Self-Publishing einfach besser aufgehoben.
Ja.
Weil dann kann man selbst entscheiden, dann trägt man auch das finanzielle Risiko selbst. Ja. Und das muss man ja auch mal ganz klar sagen, was ein Verlag da investiert, das sind keine bescheidenen Summen. Gerade bei einem Auflagendruck sind wir da schnell im fünfstelligen Bereich. Was ein Verlag in eine Autorin investiert, auch die großen Verlage dann an Vorschuss zahlen. Und natürlich wollen sie dann auch entscheiden, um das Risiko für sich selbst zu minimieren, ja, und das Buch gut zu verkaufen.
Richtig.
Wann dürfen wir denn von dir etwas Neues lesen?
Also im März ist unser schönes Vorlesebuch Der Zauber der Waldelfen erschienen im Wiesengrund Verlag. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Das ist ein sehr schönes Buch geworden mit Illustrationen von Dorothee Eva Herrmann. Das bin ich immer noch so ein bisschen beflügelt davon. Und als nächstes steht, du hast es schon erwähnt, eingangs, sein Erstlesebuch im Carlsen Verlag, Ant Maras magische Muschel. Und das ist ein kunterbuntes Meeresabenteuer und ein kleiner Krimi zum Miträtseln für Kinder, die gerade mit dem Lesen starten. Also da freue ich mich auch unglaublich drauf, also auf dieses Buch. Ja. Und dann wird es noch was ganz anderes geben in diesem Jahr, nämlich mein erster Krimi für Erwachsene erscheint. Ein Cozy Crime, ein Waldkrimi, der im Gmeiner Verlag erscheint. Am 14. Oktober ist es soweit. Da bin ich auch schon mega gespannt drauf, wie das werden wird, weil das ja nun mal was ganz anderes jetzt ist als die Kinderbücher, die ich bisher hauptsächlich gemacht habe. Aber der Krimi hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich glaube, das wird nicht der letzte gewesen sein.
Ich liebe Cozy Crime und ich bin da schon ganz gespannt auf dein Krimi, habe den schon bei dir direkt vorbestellt. Und auch Maras magische Muschel, die könnt ihr schon ganz offiziell vorbestellen, überall, wo es Bücher gibt. Und ich sage euch, das Cover, das glitzert.
Ja.
Ich liebe es total. Es ist so cool geworden. Unbedingt vorbestellen, reinlesen, ist nicht nur für Mädchen. Ja, auch die großen Meerjungfrauen unter uns haben da noch Spaß dran und bestimmt auch Jungs. Ja, ganz, ganz tolles Buch.
Genau, es sind bei den Hauptfiguren nämlich auch Jungs dabei und nicht nur Mädchen. Auch wenn das Meerjungfrauenthema vielleicht immer noch irgendwo so als Mädchenthema verortet wird. Und ich liebe ja auch Glitzer. Ich hatte noch nie ein glitzerndes Cover. Also ich mag das sehr. Und trotzdem ist die Geschichte also jetzt null nur auf Mädchen bezogen, sondern genau so sind die Jungs dabei und Jungs werden da genauso viel Spaß dran haben.
Hast du da jetzt zum Abschluss noch einen praktischen Tipp für Einsteigerinnen? Was hättest du gerne früher gewusst?
Vielleicht, wie man mit Frustphasen umgeht, Das, ich weiß nicht, ob man das jemals so gut lernen kann, aber vielleicht sollte man sich darauf einstellen, sein Mindset so aufzubauen, dass man die Frustphasen besser verkraftet. Denn die sind tatsächlich, ich kann da ein Lied davon singen, bei mir manchmal so schlimm ausgeprägt gewesen in den langen Jahren, dass ich zwar nie mit dem Schreiben hätte aufhören wollen, aber dass es mich schon extrem runtergezogen hat. Und wenn man sich da vielleicht wappnet und sich sagt, das ist normal, Frustphasen können sein, die darf man zulassen, aber die dürfen nicht gewinnen. Also man muss immer wieder raus aus dem Tal, aufstehen, Krone richten, weitermachen, wie man so schön sagt, und den Dingen die Zeit geben, die sie brauchen. Denn ich bin der Meinung, wenn man das Schreiben so sehr liebt und sich ein Leben ohne nicht mehr vorstellen kann, dann erreicht man seine Ziele. Irgendwann erreicht man sie, bin ich überzeugt davon. Und das möchte ich eigentlich gerne allen mit auf den Weg geben, die vielleicht auch oft hadern und zweifeln. Ich bin auch eine ganz große Zweiflerin, zweifle oft an mir selbst. Aber was auch wichtig ist, das möchte ich noch sagen, die kleinen Erfolge feiern. Unbedingt die kleinen Erfolge feiern und nicht nur große Sachen anstreben, denn es gibt tatsächlich viele Schritte, die Erfolge sind. Erfolg wird ja oft so ganz hoch angesetzt, gerade von Außenstehenden. Na, die Frage, ob man erfolgreich ist oder was Erfolg überhaupt ausmacht. Erfolg sind schon die ganz kleinen Sachen, die man schafft auf dem Weg, sei es das Wort Ende im Manuskript oder ein erfolgreiches Lektorat absolviert zu haben oder ein tolles Testleser-Feedback zu bekommen oder auch eine konstruktive Kritik mit einer Absage von einem Verlag kann durchaus positiv sein. Also immer auch die kleinen Erfolge feiern, das halte ich für wichtig. Und dann kommt man auch schneller wieder aus so einem Frusttal raus. Ja.
Ich finde, das ist ein so wertvoller Tipp. Den gebe ich auch meinen Autorinnen im Schreibcoaching immer mit. Und wir üben das da auch gemeinsam. Denn es ist wirklich viel wichtiger, jeden Tag die kleinen Erfolge zu feiern, als dann nur einmal diese Riesenportion mega stolz, wenn das Manuskript veröffentlicht wurde. Weil es ist ein weiter Weg bis dahin. Ein ja. Buch zu veröffentlichen ist ein Marathon, kein Sprint. Und das ist so wichtig, dass man diese kleinen Zwischenschritte auch feiert. Und das kann einfach nur sein, dass man sich überhaupt dran gesetzt hat an das Manuskript an dem Tag. Dass man sich einen Schreibpodcast angehört hat. Dass man sich da Zeit für seine Kreativität genommen hat. Also ich feiere jeden Tag meine Minischritte und das Feiern heißt natürlich nicht, dass man jedes Mal die Korken knallen lässt, sondern ich schreibe es mir zum Beispiel auf. Ich habe ein Erfolgstagebuch, wo ich jeden Tag meine kleinen Erfolge reinschreibe, einfach um sie mir bewusst zu machen. Und genau in den Momenten, wo ich mir dann mal selber einrede, darin bin ich nämlich auch ganz große Klasse, dass ich noch gar nichts erreicht habe, dann schaue ich da rein und sehe, wie weit ich gekommen bin. Und das nimmt das erdet einen dann wieder. Ja, dann hat man wieder ein bisschen realistischeren Blick. Denn ja, gerade beim Bücherschreiben hat man ein relativ langes Tal der Enttäuschung. Denn Erfolg ist nicht linear. Ja, das stellen sich Leute mal so vor, ja, das muss so eine gerade Linie sein, die konstant nach oben geht. Aber tatsächlich ist es eher so eine Kurve, die lange, lange, lange nur sehr, sehr flach ansteigt. Bis dann all diese Jahre des Erfahrungssammelns, Lernens, Weiterentwickelns sich irgendwie addieren und dann auf einmal geht die Kurve steil nach oben. Und das sehen halt viele von außen nur, diesen Erfolg über Nacht. Ja, dass dieser gesehene Erfolg, der passiert dann immer sehr plötzlich. Aber das, was da viele, viele Jahre vorher passiert ist, das sehen halt viele nicht. Und deshalb denken sie, ah, wenn es bei mir nicht über Nacht passiert, dann passiert es nie. Aber so ist es eben nicht. Das ist ein Weg, der dorthin führt. Und ich danke dir von Herzen, dass du hier deine Erfahrungen mit all den Autorinnen geteilt hast, die noch am Anfang stehen. Und ich finde, da waren jetzt so, so viele wertvolle Tipps dabei. Und ich weiß, du warst auch ein bisschen aufgeregt vor diesem Interview. Und deswegen danke ich dir von Herzen, dass du auch da wieder gesagt hast, okay, ich bin bereit, mich weiterzuentwickeln und meine Komfortzone zu verlassen. Denn das gehört eben auch nach so vielen Jahren immer noch mit dazu. Das hört nie auf. Selbst wenn man eine erfolgreiche Autorin ist wie die Anja, gibt es da immer noch Momente, wo man doch wieder seine Grenzen sprengt und über sich selbst hinauswächst. Und damit auch ihr weiter an euch arbeiten könnt, habe ich euch auch diesen Monat eine kleine Schreibaufgabe mitgebracht, die diesmal eure bildhafte Sprache stärken soll. Und dazu unterstreicht ihr bitte zunächst in einem eurer Texte alle abstrakten Wörter. Abstrakte Wörter ist etwas wie schön, toll, komisch, interessant. Und dann ersetzt ihr sie durch konkrete Bilder. Als Beispiel, statt es war ein schöner Tag, schreibt lieber, die Sonne kitzelte auf ihrer Nase und der Himmel war so blau wie Papas Lieblingsbecher. Der Unterschied ist, bei es war ein schöner Tag hat man kein Bild im Kopf. Aber die Sonne kitzelte auf ihrer Nase und der Himmel war so blau wie Papas Lieblingsbecher, da habt ihr sofort Kopfkino, da seht ihr sofort was vor eurem inneren Auge. Ein kleines Hilfsmittel dabei ist, fragt euch, könnte ich das illustrieren oder zeichnen? Es war ein schöner Tag, kann man nicht wirklich zeichnen. Aber ein Himmel so blau wie Papas Lieblingsbecher, da habt ihr überhaupt keine Probleme, das sofort konkret zu malen. Zum Abschluss möchte ich dir, liebe Anja, noch das letzte Wort geben. Gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
Ja, ich freue mich, wenn ihr meinen Geschichten und meinem Weg weiterhin folgen mögt. Meine Website ist www.anjaschenk-autorin.de, wo ich immer über Neuigkeiten informiere. Ihr könnt gerne meinen Newsletter abonnieren, die Waldpost, wo ich einmal im Monat Neues berichte. Und da bleibt ihr auf dem Laufenden, was meine Neuerscheinung betrifft, auf die ich mich sehr freue. Auch im nächsten Jahr gibt es schon wieder was, über das ich aber noch nicht so richtig reden kann. Aber wenn ihr da dem Ganzen gern folgen mögt, würde ich mich riesig freuen.
Dass mittlerweile Projekte von mir in Publikumsverlagen erscheinen, das verdanke ich übrigens meiner tollen Literaturagentur Kali Strong. Ich hatte vor einigen Jahren über die Kinderbuchmanufaktur an einer Pitchparty teilgenommen und eins meiner Projekte in einer Minute vorgestellt und bin auf diesem Wege in meine Agentur gekommen und unheimlich dankbar und froh für die tolle Zusammenarbeit. Wer sich also für den Weg über eine Agentur interessiert, da empfehle ich immer, die Augen offen zu halten nach solchen Online-Pitch-Aktionen und da mitzumachen. Es ist auch eine tolle Übung, sein Projekt zu präsentieren und das hat mir unheimlich viel gebracht.
Vielen Dank, liebe Anja, dass du bei mir zu Gast warst. Vielen Dank an alle, die heute wieder zugehört haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schreiben und bleibt wunderbar.